Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Okay, wer den Predigtplan kennt, weiß, heute wäre Aaron dran gewesen. Und die Moral von der Geschichte, habt kleine Kinder und es kommt anders. Okay, also habt ihr mich und das bedeutet, ihr kriegt die Jugendandacht von vor 2 Wochen. Ja, das ist halt einfach so, weil ihr werdet ja mal, ist halt so. Ja. Also, die Jugendlichen wissen also jetzt genau, worum es geht, aber weil die meisten von euch vor 2 Wochen nicht in der Jugend waren, ist es für viele doch noch was Neues. Das wird unser Thema sein. Ich möchte reden über das Evangelium oder warum Jesus das Evangelium predigen konnte, obwohl er noch nicht gestorben und auferstanden war. Damit fangen wir mal an, okay? Mit dieser Frage. Wir schlagen auf Markus Evangelium Kapitel 1. Für alle, die ihre Bibel nicht dabei haben, auch für euch armen Tropfe haben wir hier vorne dann das angeworfen. Aber natürlich lohnt es sich, seine eigene Bibel mitzubringen, wenn man was anstreichen will, es in dem Text lesen will, den man kennt. Also traut euch, eure Bibeln mitzubringen. Das ist auch sportlich eine Herausforderung, wenn man so Studienbibeln hat, die so mit 1,7 bis 2 Kilo Gewicht ins Rennen gehen. Traut euch einfach, okay? Also, Markus Kapitel 1, Vers 14 und 15. Da heißt es: Und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ich war auch mal jung. Ich habe auch mal irgendwann so mit Anfang 20, als ich Christ wurde, angefangen, die Bibel zu lesen. Und dann fliegt man die am Anfang seines Glaubenslebens halt so ein paar Mal durch, um erstmal zu wissen, was ist da eigentlich? Ja, ich komme ja nicht aus dem christlichen Elternhaus. Da hast du diese ganzen Leute, die seitdem sie aus den Windeln raus sind, mir wurden da nicht die Bibel erzählt. Also ich habe das gelesen und dann habe ich bei solchen Texten immer so ein bisschen gestutzt. Also ich fand das merkwürdig, was hier steht. Johannes, das ist Johannes der Täufer, und als der überliefert war, sprich, als man den gefangen gesetzt hatte, das macht Herodes, der schließt den weg, fängt Jesus an zu predigen. Er geht in den Norden von Israel, da liegt Galiläa, und er predigt das Evangelium Gottes. Soweit, so gut. Frage, wie kann das sein? Warum Evangelium? Das Wort heißt gute Nachricht. Und wenn mich früher jemand gefragt hätte: Jürgen, was ist das Evangelium? Dann hätte ich zurückgegriffen auf meine erste Schulung zum Thema Büchertischarbeit. Da bekommt man das beigebracht. Da bekommt man beigebracht, wenn jemand am Büchertisch fragt, was ist denn das Evangelium? Dann geht es ja nicht darum, dass ich sage, was ich denke. Dann schlägt man seine Bibel auf. Und da gibt es natürlich dann Referenzstellen, die man vorliest. Logisch. Was ist das Evangelium? 1. Korinther 15. Wo denn sonst? Das schauen wir uns mal an. Also das wäre meine Referenzstelle fürs Evangelium. Logisch. 1. Korinther 15, Vers 1. Und ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht. Also Paulus sagt: Ich verkündige euch das Evangelium. War wichtig für die Korinther, die hatten das so ein bisschen vergessen, deswegen musste das nochmal gesagt werden. Vers 3, jetzt beschreibt er das Evangelium und sagt: Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am 3. Tag nach den Schriften. Und dass er Kephas, das ist Petrus, erschienen ist, dann den 12. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Also die Frage, was ist das Evangelium? Es ist die gute Nachricht davon, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, oder? Dass er begraben wurde, dass er auferweckt worden ist. Und genauso, das ist alles im Alten Testament vorhergesagt, genauso wie da vorhergesagt, quicklebendig x 100 Leuten nach seiner Auferstehung erscheint. Das ist das Evangelium, oder? Und die Antwort lautet, ja, steht ja da. Und nein. Nein? Naja, irgendwie schon, weil halt ich tue euch das Evangelium kund. Gleichzeitig kann dieses Evangelium von Kreuz, von Auferstehung und von mir aus packt noch die Himmelfahrt mit drauf, das kann ja kaum das sein, was Jesus in Markus 1 verkündet hat. Denn das war ja alles noch nicht geschehen. Nochmal Markus 1. Und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also merkt ihr, hier steht, Jesus kam nach Galiläa, predigte das Evangelium und dann sagt er, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Frage, welches Evangelium predigt Jesus? An welches Evangelium sollen seine Zuhörer glauben? Das kann ja schlechterdings nicht das Evangelium von der Kreuzigung und der Auferstehung sein. Warum nicht? Naja, war noch nicht passiert. Ich kann erst etwas predigen, was schon passiert ist. Wir sind zeitlich 2-3 Jahre vor den Ereignissen. Und trotzdem, hier steht, Jesus predigt das Evangelium und er fordert zum Glauben an das Evangelium auf. Deswegen, was meint er? Marius, laut. Danke. Konstantin, was meint er? Gott herrscht als König. Jetzt seid ihr alle ein bisschen überfordert. Ich sagte ja, wir hatten eine Jugendstunde. Er predigt ein Evangelium und im Zentrum dieses Evangeliums steht eine Botschaft, die man zusammenfassen kann mit dem Wort, Gott herrscht als König. Das heißt, ja, Evangelium dreht sich, wenn wir zurückschauen, natürlich um Kreuz und Auferstehung. Aber das Konzept des Evangeliums ist prophetisch. Das heißt, es ist im Alten Testament angekündigt. Und auch wenn im Evangelium im Zentrum Kreuz und Auferstehung stehen, das Konzept selber, was Gott da verkündigt, ist größer, ist breiter. Und deswegen müssen wir eine Sache machen, die macht mir total viel Spaß, aber manchmal verliere ich meine Zuhörer dabei. Wir müssen an der Stelle uns überlegen, was haben die Leute verstanden, zu denen Jesus gepredigt hat. Also Jesus geht nach Galiläa und sagt, hey, glaubt ans Evangelium. So, jetzt ist die Frage, was klingelt im Kopf der Zuhörer? Nicht, was klingelt bei uns. Okay, bei uns klingelt 1. Korinther 15. Fast. Jetzt müssen wir aber uns hineindenken in den Kopf eines Juden, der zur Zeit Jesu vor Kreuz, vor Auferstehung, vor Himmelfahrt hört Evangelium. Woran denkt der? Und was er vielleicht, und ich denke, es ist die Stelle, an die man auf alle Fälle denken könnte, woran er denkt, das ist ein Kapitel aus dem Alten Testament, Jesaja 52, man kennt immer 53, aber davor, das ist genauso gut, Jesaja 52. In Jesaja 52 wird davon gesprochen, dass Gott selber kommt, um sein Volk zu trösten und sein Volk zu erlösen. Und noch mehr, es wird davon gesprochen, dass ein zweiter Exodus, eine zweite Befreiung im Raum steht. Und dann wird da eine Person prophetisch eingeführt, ein Freudenbote. Und die Stelle, die müsst ihr euch einfach merken, weil die ist der Hammer. Jesaja 52, 7. Wie schön sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt, der Rettung verkündet, der zu Zion spricht, Micha. Ja, und hier steht, dein Gott herrscht als König. Das ist die Botschaft. Dieser Friedensbote kommt und sagt, dein Gott herrscht als König. Versteht ihr? Hier wird einer gefeiert als Friedensbote. Und er bringt frohe Botschaft oder gute Botschaft. Und jetzt muss man wissen, die Juden haben noch bevor Jesus dann erschien, das Alte Testament ins Griechische übersetzen lassen. Das war eben die Sprache, die Weltsprache, heute so wie Englisch oder Russisch oder Chinesisch. Und Diese griechische Übersetzung des Alten Testaments, die sogenannte Septuaginta, hat auch diesen Vers. Und wenn ich da jetzt reinschaue, wie man das Wort gute Botschaft oder frohe Botschaft, wie man das übersetzt hat, dann steht dort euangelizo. Und das klingt so ein bisschen nach Evangelium. Ja. Wörtlich, ich verkündige euch ein Evangelium, ein Euangelium, eine gute Botschaft, eine frohe Botschaft. Also dieser Friedensbote ist ein Evangelist, so würden wir das sagen. Okay, hier ist also einer im Alten Testament angekündigt, der das Evangelium predigen wird. Und was verkündigt Jesaja, dass dieser Evangelist dem Volk verkündigen wird? Ein Evangelium. Worum dreht sich dieses Evangelium? Was steckt da im Zentrum? Es geht ja nicht um Kreuz und Auferstehung. Im Zentrum steht Frieden und Rettung. Also wenn dich jemand fragt, was ist das Evangelium, dann ist das richtig, dass wir von Kreuz und Auferstehung und Himmelfahrt reden. Aber wenn du es breiter denken möchtest, dann ist die Botschaft vom Evangelium eine Botschaft, in der es um Frieden geht und um Rettung. Deswegen der Frieden verkündigt, der Rettung verkündigt. Und jetzt ist die Frage, was ist die Grundlage dafür, dass es diese Botschaft von Rettung und Frieden gibt? Marius, nochmal. Gott herrscht als König. Konstantin. Micha. Gott herrscht als König. Das ist die Grundlage. Dein Gott herrscht als König. Das ist die Grundlage, die wir verstanden haben müssen. Das ist die Grundlage dafür, dass es auf diesem Planeten so etwas wie ein Angebot für Frieden und Rettung für das Volk Gottes gibt. Gott herrscht als König. Und jetzt müssen wir eine Kleinigkeit verstehen, die ist nicht kompliziert. Wenn man über Herrschaft Gottes nachdenkt, gibt es mindestens zwei Arten. Auf der einen Seite gibt es so etwas wie eine universelle Herrschaft Gottes. Ja, Gott ist der Gott der Geschichte. Der babylonische König Nebukadnezar versucht gegen diesen Gott zu kämpfen, verliert 7 Jahre lang quasi in der Psychiatrie, wird dann wieder normal. Und dann sagt dieser Großkönig, Herrscher der damaligen Welt, Daniel 4,31, und ich pries den Höchsten, und er meint damit den Gott der Juden. Das ist der Gott, von dem er weiß, weil sein erster Minister Daniel hat ihm den vorgestellt. Und ich pries den Höchsten, und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Generation zu Generation währt. Das ist die allgemeine Herrschaft Gottes. Gott herrscht, indem er Geschichte schreibt. Er herrscht, indem er Könige absetzt und einsetzt, ganze Völker für seine Ziele benutzt, darüber bestimmt, wo ein Volk wohnt, wie lange es existiert. Unser Gott ist ein Gott der Geschichte. Okay, einfach mal völlig losgelöst vom Evangelium. Das ist nicht, worum es in Jesaja 52 geht. Das wird auch immer vorausgesetzt. Die Geschichte, die wir erleben, ist eine Geschichte in der Hand Gottes. Und doch ist Jesaja 52, Vers 7 kein Bekenntnis dazu, dass Gott die Geschichte lenkt. Es ist ein Bekenntnis, dass innerhalb dieser Geschichte etwas Neues entsteht, was zu tun hat mit Frieden und Rettung. Hier bricht in der Geschichte etwas an, was es vorher noch nicht gab und was Jesus Reich Gottes nennt. Nochmal Markus 1 bitte, Markus 1, Vers 14. Und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Hier steht etwas vor der Tür, ein Reich, ein Königreich. Was brauchen wir für ein Königreich? Na, mindestens zwei Sachen, oder? Wir brauchen einen König und wir brauchen irgendwelche Untertanen. Richtig. Ihr ahnt schon, wer der König ist. Genau, da kann man kaum daneben liegen. Jesus. Und die Untertanen, das sind wir. Jetzt könnte man sagen, wie ist das mit dem Königreich? Gibt es da auch ein Stück Geografie? Nein. Der Herr Jesus sagt zu Pilatus, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Also bitte, du brauchst jetzt nicht auf dem Globus schauen. Ja, auch der Vatikanstaat ist nicht Reich Gottes, sondern Reich Gottes findet in den Menschen statt. Ist nicht geografisch zu verorten. Da, wo du bist, ist Reich Gottes. Wenn du als gläubiger Christ, was weiß ich, jetzt beim Shopping in die Arkaden gehst, dann betritt Reich Gottes die Arkaden, weil du da bist. So muss man das verstehen. Aber nochmal zurück, was braucht ein Reich? Einen König und ein Volk. Das macht ein Reich aus. Jesus der König, wir als die Gläubigen sind das Volk. Und jetzt predigt Jesus. Er predigt ja das Evangelium. Er sagt, hört her, hier gibt es ein neues Reich, das steht ganz kurz davor, Realität zu werden. Oder mit meinen Worten, hier ist der König, der kurz davor steht, den Thron zu besteigen. Und deswegen könnt ihr euch schon mal vorbereiten. Ihr könnt schon mal überlegen, was braucht es denn, um in dieses Reich hineinzutreten? Und die Antwort, wir haben es ja gerade gelesen, Antwort hat zu tun mit tut Buße und glaubt. Also man kann da nicht reingeboren werden, es geht nicht um das, was die Eltern tun, das reicht auch nicht, wenn die gläubige Großmutter für einen betet, da geht nicht um irgendwelche Rituale, es geht nicht um Kirchenzugehörigkeit, es geht nicht um gute Werke, es geht um tut Buße und glaubt. Es geht um Umkehr, anders leben und Vertrauen. Aufhören, an sich zu glauben, an Gott zu glauben. Umkehr und Vertrauen. Anders leben und zwar so, wie Gott es will. Marius, worum dreht sich das Evangelium? Konstantin. Micha. Ja, das ist das Evangelium. Gott herrscht als König. Im Alten Testament, diese Prophezeiung, da kommt einer, der bringt Rettung und Frieden. Ja, wie macht er das denn? Naja, indem er ein Reich aufrichtet, ein neues Reich, was es noch nie gab, sich an die Spitze stellt und jetzt dort an der Spitze als König sagt, hey, wer hat Bock auf Rettung und Frieden? Also, ich hätte Lust, euch zu retten. Und wenn wir das jetzt verfolgen, diesen Gedanken, dann ist diese Herrschaft, die Jesus ausübt, so besonders, weil sie uns auf verschiedene Weise von all dem befreit und mit all dem versorgt, was wir brauchen. Lasst mich einen kurzen Blick ans Kreuz tun. Und das, was ich jetzt sage, das müsste man eigentlich in Form von einem Seminar über 3 Tage in Ruhe erarbeiten. Der Blick ans Kreuz ist niemals umfassend mit 3 Punkten dargestellt. Aber lasst mich so ganz grob mal 3, ja, wie wenn so eine Planierraupe in den Urwald reinfährt. Okay, lasst mich mal so 3 Schneisen in unser Denken hineinschlagen. Weil natürlich stimmt das, wenn Gott herrscht, ja, wo hat das denn angefangen? Na, ich kann dir sagen, wo der Höhepunkt ist. Es fängt natürlich von Anfang an, da wo der Sohn vor Grundlegung der Welt sagt, ich übernehme den Job. Aber es kulminiert, der Höhepunkt ist natürlich am Kreuz. Am Kreuz wird der Sieg errungen. Am Kreuz wird das Fundament für die Herrschaft gelegt. Am Kreuz wird ein König gekrönt. Und damit wir verstehen, was am Kreuz passiert, und natürlich wisst ihr das, es war ja eine Jugendandacht, bitte vergebt mir das. Das ist einmal eins, klar wisst ihr das alles. Aber einmal es nicht noch vergegenwärtigen und zu sagen, ja stimmt, was war am Kreuz? Am Kreuz, da wird Frieden geschaffen. Jesus versöhnt die Menschheit mit Gott. Kolosser 1, Vers 20 heißt es, und durch ihn alles mit sich zu versöhnen. Das ist der Vater, der durch den Christus alles mit sich versöhnt, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Am Kreuz wird Frieden gemacht. Da findet Versöhnung statt. Und jetzt muss ich eine Sache einschränken. Jeder Mensch muss diese Versöhnung für sich persönlich annehmen. Okay? Deswegen am Büchertisch lautet unser Spruch nicht, du bist versöhnt, sondern lass dich versöhnen mit Gott. Hier ist ein Angebot, das der Mensch annehmen muss. Aber von seiner Seite aus hat Gott das Kriegsbeil begraben. Gott will Beziehung, und zwar mit dir, mit den Menschen, die von Natur aus Feinde Gottes sind, die unter seinem Zorn stehen, die seine Gnade nicht verdienen. Und Gott will trotzdem diese Beziehung. Das ist der erste Aspekt. Jesus bringt Frieden. Der Weg zu Gott ist frei. Der Vorhang ist wirklich zerrissen. So, ich habe gesagt, im Evangelium steckt Frieden und Rettung. Und Rettung sogar doppelt. Weil wir einerseits gerettet werden von den verheerenden Folgen der Sünde und auf der anderen Seite gerettet werden aus der Macht des Bösen. Beides ist wichtig. Denn du hast weder die Kraft, für deine Sünde irgendwas zu bringen, für das, was du Böses getan hast. Du bist verloren. Noch hast du die Macht, dich selber aus den Klauen des Bösen zu befreien. Und was macht Jesus am Kreuz? Er rettet mich von den Folgen der Sünde. Er lädt sich meine Sünde auf und lässt sich an meiner Stelle dafür bestrafen. Er ist ein Schuldopfer. Jesaja 53 heißt es in Vers 3, doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und etwas weniger bekannt, Vers 11. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Licht sehen, er wird sich sättigen. Jetzt kommt's. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte mein Knecht, das ist Jesus, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, das sind wir, und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Jesus nimmt deine Schuld mit ans Kreuz und stirbt dort für den ganzen Blödsinn, den du angerichtet hast. Und da, wo Buße und Glaube zusammenkommen, findet der Mensch die Gerechtigkeit, die Jesus am Kreuz für ihn schafft. Merkt ihr, da ist Versöhnung, da ist Gerechtigkeit und da ist noch etwas, der dritte Punkt. Jesus besiegt durch seinen Tod den Teufel. Und das ist wichtig, weil jeder Mensch ist ein Sklave des Bösen. In den Klauen dieses bösen, englischen Wesen, der uns in der Hand hat und uns manipuliert und kaputt macht und Richtung Hölle treibt. Und jetzt kommt Jesus, Hebräer 2, Vers 14, und er besiegt am Kreuz den Teufel. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod, also durch sein Sterben, den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. Merkt ihr? Rettung? Rettung ist mehr als nur die Rettung von den Folgen meiner Sünde. Ja, Jesus nimmt meine Sünden mit ans Kreuz und ich komme deshalb nicht in die Hölle, sondern das Kreuz ist die Rettung aus der Macht des Teufels. Der Böse verliert seine Macht über mich. Natürlich versucht er das noch eine Weile, solange ich auf dieser Welt bin, versucht er mich, und das ist klar. Aber du bist raus. Am Kreuz wird ein König gekrönt. Ihr könnt das in Psalm 2 nachlesen. Das Licht kommt in die Finsternis und lädt jeden Menschen ein. Wozu? Wir wissen das schon. Das Licht lädt jeden Menschen ein, Frieden zu finden mit Gott und Rettung. Rettung vor den fatalen Sünden der Folgen der Sünde und Rettung vor dem Bösen in dieser Welt. Wir dürfen frei sein. Frage, wie werde ich gerettet? Und die Antwort geht etwa so. Ich begebe mich unter die Herrschaft dieses Königs. Das ist Bekehrung. Ich gebe auf, mein eigenes Leben zu führen, mich selber retten zu wollen, mir einen Sinn geben zu wollen. Ich begebe mich unter die Herrschaft dieses Königs. Und ich sage, rette mich, schenk mir Frieden. Ich kann es selber nicht. Ich bin verloren. Da ist nichts in mir, um Gott zu versöhnen. Da ist nichts in mir, um die Strafe meiner Sünde zu tragen. Da ist nichts in mir, um dem Teufel irgendwie zu widerstehen. Rette mich. Das ist das Evangelium. Als breites Konzept. Da hat einer angefangen zu herrschen. Da hat einer gesagt, ich bin der König der Könige und ich biete dir an, dass du bei mir Frieden und Rettung findest. Komm in mein Reich, komm hinein und lerne von mir, höre auf mich, lebe für mich, lass dich retten, finde Frieden. Merkt ihr, das ist das Evangelium. Da gibt es einen Ausweg. Du musst diesen Weg nicht zu Ende gehen, den du gehst ohne Gott. Da gibt es einen Ausweg. Wir kommen alle aus der Finsternis, aus einem Reich der Dunkelheit. Und mit einem Mal kommt da einer und sagt, hier ist ein neues Reich, hier ist das Licht. Komm rüber. Das Angebot steht. Du darfst wechseln. Das ist so, wie wenn du, Jürgen und Bärbel, das erste Mal Teneriffa. Check 24 selber irgendwie gebucht. Super. Unterste Etage. Blick nach draußen. 4 Meter vor dem Fenster, eine 5 Meter hohe Mauer. Nichts zu sehen. Und du denkst dir, ich werde nie wieder selber buchen. Stimmt. Und du gehst dann irgendwie dann nach oben und versuchst und denkst irgendwie, hey, wir sehen nichts. Ja, das ist das Zimmer, was sie gebucht haben. Ganz genau. Das ist, wie jeder Mensch startet. Wir alle starten mit so einem Zimmer. Das haben wir nicht, ja? Das ist das, was wir verdienen. Du schaust auf die Mauer. Und dann kommt da so eine freundliche, keine Ahnung wer, und sagt, hey, wir hätten ein anderes Zimmer für Sie. Wie sieht's aus? 6 Stockwerke höher, so mit Blick auf Meer. Ja, nehmen wir. Und weißt du, dann gehst du mit deinen Koffern dahin und schiebst das da rein und denkst, oh, das sieht irgendwie nach Urlaub aus. Ja. Genau das. Und das ist Bekehrung. Ich ziehe aus dem alten Zimmer, wo es dunkel ist, wo kein Licht hinkommt. Ich ziehe aus und ich ziehe in ein neues Zimmer, wo es mir gefällt, wo ich hingehöre, wo es gut ist. Das ist Bekehrung und nichts weiter. Und das ist das Evangelium. Was ist ein Christ? Ein Christ ist einer, der Jesus als Herrn hat, als König, für den wir leben. Wir leben nicht für uns. Wir leben nicht für die Gemeinde, wir leben nicht für unsere Familie, nicht für unsere Bequemlichkeit, wir leben für ihn. Und lasst mich abschließen mit diesem Vers, weil er so schön zusammenfasst, worum es geht. Kolosser 1, Vers 13. Da heißt es, Gott, ja, also er, das ist Gott, Gott hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist es, wenn Gott herrscht. Ja, das ist Bekehrung. Raus aus der einen Herrschaft, wo der Teufel mein Leben zerstört und mich vor sich hertreibt, bis ich in die Hölle gehe und vorher schon so viele Beziehungen, meine eigenen kaputt mache, bis nichts mehr überbleibt. Und dann raus, rein, dort, wo einer herrscht, der am Kreuz bewiesen hat, dass er es nur gut mit mir meint. Das ist worum es geht. Und das ist Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Und wisst ihr, was an dieser guten Nachricht besonders gut ist? Sie gilt allen Menschen. Wenn du hier sitzt und sagst, Jürgen, ich möchte heute gerettet werden. Wenn du hier sitzt und nicht weißt, ob du ewiges Leben hast, denn das muss man wissen, das ist nichts, das hatten wir schon, ja? Das ist nichts, was man irgendwann mal vielleicht erhofft. Du kannst es heute wissen. Wenn du heute sagen möchtest, ich will Christ werden, sprich mich an. Und wenn ich dir zu grob bin, kein Problem, sprich Becky an. Du kannst heute deinem Leben einen ganz neuen Drall geben. Du kannst heute aus der Finsternis ins Licht. Du kannst heute sagen, Herr Jesus, ich möchte, dass du in meinem Leben Herr wirst. Ich habe zwar noch keine Ahnung, was das genau bedeutet. Das tun wir alle nicht, wenn wir uns bekehren. Aber ich möchte es so ehrlich sagen, wie es irgendwie geht. Und ich bin gespannt auf das, was dann kommt. Das ist das Angebot, was Gott zu Weihnachten jedem Menschen macht. Das ist das größte Geschenk, was wir unter dem Baum finden. Dass jeder Mensch gerettet werden kann. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.